über die Dokumentationsmöglichkeiten von Matrix-Phänomenen und ich darf Sie um Ihren Beitrag bitten.
Danke, Frau Walder, für die nette Ankündigung. Zunächst mal darf ich mich bei der Ganzheitsmedizinischen Akademie recht herzlich bedanken, dass sie uns als Thermografen die Möglichkeit gegeben hat, hier vortragen zu dürfen. Und ich hoffe, dass wir etwas zum klinischen Bild dessen beitragen können, was wir gestern und heute schon en Detail gehört haben. Und es ist halt so, dass wir in der Praxis natürlich darauf versessen sind, wenn ich das mal so sagen darf, als Regulationstherapeuten eine Möglichkeit zu finden, all das in unseren Testen darstellen zu können, um eine entsprechende individuelle Therapie bei unseren Patienten aufzubauen. Nun, wenn wir an eine Regulationsdiagnostik herangehen, so darf ich mal ganz kurz subsumieren, was wir eigentlich darunter uns vorstellen oder welche Grundbedingungen wir an eine solche Regulationsdiagnostik stellen. Wir möchten einmal wissen, wie ist eigentlich die Gesamtregulation unseres Patienten? Denn wir wissen, dass es unterschiedliche Regulationsformen gibt, die uns dann zu einer unterschiedlichen Antwort in der Therapie veranlassen. Und gleichzeitig möchte ich, wie ich schon gerade ausgeführt habe, Marker besitzen in dieser Diagnostik, die uns ganz klar sagt, welchen Weg ich therapeutisch eben einen individuellen einzuschlagen habe. Und zweitens, wir möchten gerne wissen, wodurch die nicht mehr normierte Regulation geprägt wird in diesem Organismus. Einmal durch die akuten Stressoren, im Bergmannschen Sinne die Auslöser, und natürlich, und das ist bei unseren chronisch Kranken natürlich ganz von eminenter Bedeutung, die chronischen Stressoren, also die Starter, die im Hintergrund liegen, zu demaskieren, damit wir hier eine entsprechende Therapie aufbauen können. Und drittens, schließlich möchten wir zu einer Regulationsdiagnose kommen, wenn ich das mal so sagen darf, mit diesen vorgenannten Faktoren ganz einfach sagen, in welcher Phase der chronischen Belastung mein Patient steckt, denn danach muss ich mich richten. Und zur prognostischen Einschätzung brauche ich die Kenntnis, ob der Patient noch, im Reckewinkschen Sinn jetzt mal zu sprechen, diesseits oder jenseits des biologischen Schnittes sich bewegt. Denn das ist ganz eminent wichtig. Und dieses Flussbild darf ich Ihnen jetzt mal hier klar machen, wie das zu verstehen ist. Sie haben hier auf der einen Seite die präklinische Phase, in der der Patient, sagen wir mal ganz einfach, sich noch gesund fühlt. Kaum etwas wird ihn bewegen, zum Arzt zu gehen. Und mit zunehmender Belastung seines Systems, hier werden dann die Starter, also die ersten chronischen Belastungen inhibiert, kommen zusätzlich aktuelle Stressoren hinzu, die ihn dann in die zweite Phase, nämlich in die Phase der manifesten Regulationsstörung hineinmanövriert. Und selbstverständlich, das muss man hinzufügen, sind zwischen den einzelnen Phasen fließende Übergänge zu erkennen. Aber es geht jetzt darum, dass ich als Regulationstherapeut wissen muss oder sollte, in Richtung der Prognose, ob ich mit meinen Maßnahmen wirklich noch in der Lage bin, den Patienten eine richtige Heilung angedeihen zu lassen. Und wir wissen, dass dieses große Vorfeld hier zunächst mal mit diesen Befindungsstörungen einhergeht. Oder man kann es auch sagen, mit einer vegetativen Anamnese behaftet sind diese Patienten, sodass wir da von der klassischen Medizin her gar nicht sehr viel anfangen können. Und mit zunehmender Chronifizierung werden natürlich selbstverständlich auch strukturelle Umbauvorgänge im Organismus zu erkennen sein. Und hier beginnt natürlich die Klinik ebenfalls in ihrer Diagnostik fündig zu werden. Dann hat sich der Patient schon relativ stark an den biologischen Schnitt angenähert, sodass er, wenn er ihn übersteigt, dann im Grunde genommen wir nur noch begleitend durch unsere regulationstherapeutischen Maßnahmen diesen Patienten versorgen können. Hier ist dann die Klinik mit allen ihren entsprechenden Möglichkeiten gefragt. Also sind wir Regulationstherapeuten in diesem Bereich hier im Grunde genommen mit unserer Diagnostik angesiedelt, weil es uns, wie wir sagen, durch Kenntnis der Regulationsfähigkeit in der Lage sind, eine echte Prävention aufzubauen. um den Patienten auf seinem Weg in diese Morbidität hier zu stoppen. Und natürlich wird mit zunehmender Belastung im Regulationssystem sich auch die entsprechende Regulationstherapie forciert darstellen müssen. Und das erkennen wir ganz einfach in unseren Thermogrammen, indem wir hier die Regulation ja prüfen und hier eben einfach sehen, in welchem System der Patient sich bewegt. Die Thermografie hat sich in den letzten 10 Jahren massiv bewegt. Das hat vielleicht der eine oder andere gar nicht so richtig mitbekommen. Wir haben eine strukturierte Auswertung erstellt, indem wir glauben, dass die primären Anforderungen an eine Regulationsdiagnostik erfüllt werden. Und das ist die Kenntnis der Gesamtregulation. Wir wissen, wo die primär chronischen Belastungen sitzen, oder das möchten wir rauskriegen. Wir wissen, wo der akut gestörte Bereich ist, dort wo also die Auslöser sich zunächst befinden. Und wir legen Wert auf eine Störfeldexploration, die meiner Ansicht nach in sehr vielen Diagnostiken nicht ausreichend berücksichtigt wird. Und aus all dem kommen wir automatisch zu einer Therapieform, die natürlich auch über die Kenntnis der Regulationsverhältnisse mit einer Prognose behaftet sind. Und alles zusammen letztlich können wir dann im chronischen Belastungssyndrom entsprechenden Phasen subsumieren, sodass wir hier eine umfassende Regulationsdiagnostik bekommen als Antwort. Nun, wenn wir uns, und das ist ja die Crux Medicorum schlechthin, über die chronischen Erkrankungen unterhalten, dann wissen wir, dass das letztlich nur in der Matrix seine Wurzeln findet und dass dort eben einfach die Prozesse ablaufen, die letztlich zu den Chronifizierungen der Erkrankung führen und damit eben ganz einfach unsere Problematik auffüllen, weil der Patient immer wieder nur an den Akutsyndromen oder Symptomen therapiert wird, die sich dann praktisch als Gang zum Arzt erweisen. Also er hat es am Herz, er hat es an der Lunge, er hat es an der Niere, aber wer kümmert sich um die Matrix? Nun, wenn wir wissen wollen, dass die chronische Noxe nicht ausgeschieden wird, dann wissen wir eben einfach, dass dadurch die Chronizität schlechthin entsteht, weil nämlich es sich hier um ein echtes, nicht abbaufähiges oder auch nicht ausscheidungsfähiges Substrat handelt. Und daraus entwickelt sich ganz klar eine pathologische Reaktionslage auf Dauer und die Folge ist die chronische Entzündung, die mir ja in ihren verschiedenen Stadien hinlänglich bekannt ist. Nun, wenn wir die Fragen, wie vollzieht sich denn diese Sache oder wie könnte man das sich darstellen, dann könnte man ganz einfach sagen, dass die mesenchymale Belastung letztlich nur dann gecheckt oder getestet werden kann, wenn wir eine Leistungsprüfung einführen und zwar aufgrund eines Feedbacks erkennen wir dann, ob ein gewisser Stress, ein definierter Reiz, eine Kompensationsfähigkeit erfährt in diesem System oder nicht. Und das ist letztlich im lebenden System eigentlich immanent, dass wir dort über die Funktionsprüfung, über die Leistungsprüfung eine viel verbesserte Aussage bekommen, als wenn wir Einzelfakten, die natürlich auch irgendwann wichtig sind, wollen wir nicht in Abrede schaffen, aber diese übergeordneten Funktionsvorgänge sind nur so zu erfassen. Das heißt also, dass die aktuelle regulative Antwort, das Feedback, im Grunde genommen uns einen direkten Marker für die Vorschädigung in diesem System darstellt. Und damit haben wir einen direkten Marker für die chronischen Belastungen. Nun, was würde das bezogen auf die Thermografie bedeuten? Ganz einfach. Sie wissen, dass wir einen thermischen Reiz setzen, einen Abkühlungsreiz, der wird bei ganz normaler Zimmertemperatur entkleidet, der Oberkörper genügt völlig aus, um das thermische System zu einer Regelung zu zwingen, wenn ich das mal sagen kann. Also wir würden dann als Interaktion, als Antwort eben einfach die veränderten thermischen Werte sehen. Und das ist jetzt wichtig, was ich sage. Diese Regulationsdiagnostik kann nur die Phänomene zeigen, die unmittelbar auf der ersten Stressachse zu erkennen sind. Was heißt das? Das heißt, dass die primären Belastungen sich zeigen. Alles andere, was sekundär, quartär oder tertiär ist, liegt wie unter einer Zwiebelschale verborgen. Deswegen sprechen wir ja auch von diesem Zwiebelschalenphänomen, sodass das erst sichtbar wird in einem Therapiefortschritt. Das heißt also, ich bekomme hier eine ganz klare therapeutische Hierarchie, die mir sagt, wenn du den optimalen Zugang zu diesem System haben willst, musst du als erstes das, als zweites das und als drittes das machen. Das ist die regulative Antwort aus dem System als Folge dieser Interaktionen, die eben zwischen der Regulationsbelastung und der Leistungsfähigkeit aus der Matrix heraus entsteht. Ich persönlich finde das Wort Matrix sehr gut, um in die Diskussion nochmal einzusteigen mit einem Nebensatz. Für mich ist damit nicht nur die rein strukturelle Bezeichnung dieses übergeordneten, ganzheitlichen, archaischen Systems in unserem Organismus, sondern ich verbinde damit automatisch die gesamten Regulationsvorgänge, die dort ablaufen. Deswegen ist für mich das Wort Matrix, weil es die Basis und das für alles andere darstellt, eigentlich sehr gut gewählt. Das andere ist so Grundregulation, so ein bisschen sehr langes Wort. Wir Deutschen lieben ja solche Worte, also Matrix ist eigentlich im Grunde genommen sehr gut. Nun fragen wir uns als Thermografen, wie können wir das denn jetzt mal umsetzen? Wie können wir die Regulationsphänomene sichtbar, leicht erkennbar, nachvollziehbar, validiert in ein Gesamtkonzept einbinden? Früher haben wir rein visuell analytisch gearbeitet. Das hat bei 125 Messarealen, können Sie sich vorstellen, bei einer Zweitmessung sind das über 200 Striche auf so einem Thermogramm. Da ist das Auge überfordert worden. Oder es hat ein gewisses Wunschdenken vielleicht auch stattgefunden, sodass man heute dazu übergegangen ist, sagt, wir wollen validierte Daten. Wie machen wir das am besten? Nun, ganz einfach. Wir haben ein Reaktionsprofil entwickelt, was uns weiter nichts angibt, als dass wir sagen, wir wollen wissen, wie ist die aktuelle Reaktion oder Regulation in den einzelnen Messbereichen. Wir wissen, der Körper hat verschiedene Etagen, da haben wir gleiche Regulationsphänomene zu erwarten, physiologischerweise jetzt bitte. Und wir führen als Marker für die Chronizität, im Gegensatz zum Reaktionsprofil, das ist jetzt die Aktualität, für die Chronizität den Chaosindex ein, ausgehend von dem Gedanken, dass in gleichen Messarealen die Regulationsphänomene gleich sind und die thermischen Phänomene. Das heißt also, der Körper kühlt hier physiologischerweise in gewissen Bahnen ab. Je stärker die Vorbelastung in einem solchen Segment ist, je stärker ist das Abweichen von der Norm zu erwarten. Und wenn ich Werte in einem Messbereich miteinander vergleiche und dort sehr starke Abweichungen von der Norm finde, also je chaotischer die Reaktion, das Feedback auf den thermischen Reiz ist, je stärker muss die Vorbelastung in diesem Segment sein. Also habe ich hier einen Zeichen für einen Marker für die Chronizität, der Chaosindex. Und wir leben natürlich aus dem Seitenvergleichen der thermischen Diagnostik, weil wir wissen, auf gleicher Höhe haben wir gleiche Temperaturen zu erwarten und das thermische Profil sagt uns etwas aus über den Reaktionszustand. Ist er aktiviert oder ist er entsprechend in seiner Reaktionsweise gedämpft? Das darf ich Ihnen jetzt nochmal hier zeigen, ganz kurz, damit Sie sich gleich auf den nativen Thermogrammen etwas besser zurechtfinden. Sonst wissen Sie sich da nicht gut zu orientieren. Also nochmal das Reaktionsprofil. Das sehen Sie jetzt bitte, schauen Sie nur auf diesen schönen farbigen Block hier. Hier sehen Sie eine Farbkodierung und darin sehen Sie Zahlen. Die Zahlen bedeuten weiter nichts als der prozentuale Anteil in einem Messbereich. 1, das ist der Kopf, 2, Hals, 3 ist Thorax, 4, Oberbauch, 5, Unterbauch und 6, der Rücken. Hier unten wird das nochmal subsumiert und EL, das ist was Besonderes, sind die Ellenbeugen als Regeleffektoren für die Regulation der gesamten Körperseite, wieder rechts oder links. Und da sehen Sie, dass hier eine Farbkodierung stattfindet, Hyperregulation, das heißt also hier macht der Körper zu viel, ist hellblau dargestellt. Die normierte Regulation, die etwa im Körper stattfindet zwischen 0,5 bis 1 Grad Celsius, ist blau dargestellt, dunkelblau, dann dieses gilt zunächst erstmal, dass es die Starre, in der eine Non-Reaktion stattfindet, und dieses hier, das bleibt weiter nicht so, ist die Hyporeaktion, wo also noch etwas an Reaktion stattfindet, aber nicht ausreichend. Und Rot ist paradox. Das heißt also, dass wir eine andere Reaktionsweise dort sehen, als es physiologischerweise vorgegeben ist. Also, ich erwarte Abkühlungen, es wird wärmer. Und wo ich eine Abkühlung erwarte, dann ist es eben paradox, wenn es sich dort erwärmt. Und im Kopfbereich, wo die Temperaturen physiologischerweise nach Kaltreiz ansteigen, 0,3 Grad etwa, sehen wir dann als paradoxe Reaktion, dass eine Abkühlung erfolgt. Also das muss man gerade umdenken, das ist ja von der Physiologie vorgegeben. Und hier der Chaosindex nochmal, der uns also hier als Marker für die Chronizität zur Verfügung steht, weil er nämlich in einem Messbereich die Temperaturverhalten miteinander vergleicht. Und je stärker das abweicht, ist es eben einfach ein erhöhter Chaosindex, und der uns eben einfach dann Auskunft gibt über die Vorschädigung, denn die ist zwingend notwendig, damit eben der Reiz nicht normgerecht physiologisch beantwortet wird. Der Chaosindex, das sehen Sie hier, das sind diese Zahlenkolumnen, die Sie hier sehen. Wenn Sie sowas Rotschraffiertes sehen, das sind immer die Werte aus der Messung nach Kaltreiz, also der Zweitwert, deswegen CI, Chaosindex B, der Zweitmessung, und die schwarze Schraffur ist die Erstmessung. Da sehen Sie unterschiedliches Verhalten. Das darf ich Ihnen mal hier kurz zeigen. Sie sehen als erstes, eine Kompensation des Kaltreizes. Das sehen Sie in diesem Beispiel. Wir haben einen Chaosindex, der ausgeht von 3,7. Das ist so ein mittelträchtiger Wert, wenn ich das mal sagen darf. Aber unter Belastung nach Kaltreiz geht er auf 1,0 zurück. Das heißt, dieses System kann den Reiz kompensieren. Heißt, hier ist Leistungsfähigkeit im Messenschirm vorhanden. Hier sind Ressourcen vorhanden. Als nächstes, wenn Sie in diesem Beispiel hier sind, 3,5,2, das ist für uns der gleiche Wert. Hier sehen Sie, dass eben einfach hier im Grunde genommen nichts passiert. Auch das ist schon ein ungünstiges Zeichen, denn hier kann nichts mehr geschehen. Und drittens, in diesem Bereich hier von 1,5 Ausgangswert auf 4,9 ansteigend, sehen Sie ganz deutlich, dass es hier also ein Zeichen der Dekompensation ist, der entsprechenden Vorschädigung, dass der Reiz nicht mehr korrekt beantwortet werden kann. Also merken wir uns das Reaktionsprofil für die Akutität und hier der Chaosindex für die entsprechende Chronizität. Und dann sehen Sie hier solche schönen blauen farbigen Dreiecke, das erkläre ich Ihnen auch noch, das sind die Seitendifferenzen. Die Seitendifferenz ist praktisch deswegen für uns wichtig, um die belastete Seite zu erkennen. Und zwar ist es meist die wärmere. Also hier haben wir jetzt auch die entsprechenden Beispiele. Schauen Sie hier, wenn blau blau ist, dann sagen wir, da ist keine Seitendifferenz, bis 0,3 Grad sind wir tolerant, sagen wir, das geht noch. Wenn ein gelbes Kreuzchen entsteht, ein gelbes Dreieck, wie hier im Beispiel, da sehen wir, dass eine Seitendifferenz zwischen rechts und links von 0,3 bis 0,7 Grad, also hier steigt die Seitendifferenz schon gewaltig an. Und das ist also jetzt hier auf dieser Seite, das wäre die rechte Seite, ist die wärmere. Und hier über 0,7 Grad schon eine gewaltige Seitendifferenz vorhanden. Und die Seitendifferenzen im Bereich der Zähne, das sind diese Messdaten hier und die Mama, werden blau gezeichnet, weil wir die rechte Mama nicht nochmal halbieren, sodass wir hier, sobald eine Seitendifferenz entsteht, die Werte blau ausdrücken. Das mache ich Ihnen jetzt nur mal so kurz, damit Sie eben ganz einfach sich nachher in den Thermogrammen zurechtfinden können. Nun, wenn wir die Regulationspathologie auf ganz wenige Dinge jetzt mal reduzieren dürfen, in Kürze der Zeit muss ich mich ein bisschen komprimieren hier, dann würden wir sagen, durch die Chronizitäten verändern sich als erstes die Reagibilitäten. Also die Normreaktion gleitet ab in eine Hyper- oder in eine Hypo- oder Non-Reaktion und in die paradoxe Reaktion. Die chaotische habe ich hier aufgeführt, das ist, wenn Sie es letztlich so wollen, ein Mischmasch aus allem. Und wir wissen, dass die Seitenkonkordanz als klinisches Fakt da ist. Das heißt also, zwischen der Lage der Noxe und der entsprechenden sekundärinduzierten Störfelderkrankung gibt es gewisse Homolateralitäten zu beachten. Das wissen wir, wenn wir unsere Störfeldanamnesen aufnehmen, das ist ja ein hohes Fakt für das Vorhandensein eines möglichen Störfeldes. Wir wissen, dass diese basale Quadrantenreaktion, das heißt im Segment selbst, wenn da Schädigungen sind, dass wir dort Funktionsstörungen haben, im segmentalreflektorischen Komplex, wie er bezeichnet worden ist. Dass wir ihn zum Beispiel so Hypersensibilitäten, Sie kennen das von den Hetschen Zonen her, das ist Ihnen hinlänglich bekannt. Und die Funktionsminderung der parenchymatösen Organe. Warum? Die Matrix ist dem vorgelagert. Wenn alle ISO-Vorgänge nicht mehr korrekt ablaufen, dann bekommen wir ganz klar eine Funktionalisierung der entsprechenden Organe. Und das sehen wir natürlich auch in unseren Thermogrammen. Und schließlich, da habe ich noch was vergessen, die Therapieminderung. Das ist letztlich das klassischste klinische Zeichen zum Vorliegen einer chronischen Belastung, sprich Störfeld. Und wenn ich Ihnen jetzt mal auf den nativen Thermogrammen gleich das zeigen werde, dann komprimiere ich das auch ein bisschen, indem ich Ihnen zeige, wie wir sofort die Gesamtregulation erkennen, wie wir den primär gestörten Bereich, das ist der Bereich, in dem wir uns zunächst aktuell kümmern müssen, um den entsprechenden Therapieeinstieg beim Patienten zu finden und uns dann natürlich im nächsten Schritt sofort an die chronischen Belastungen, sprich an das Störfeld zu wenden, die liegen ja im Hintergrund, dass das unbedingt therapeutisch erfasst wird. Dann wollte ich einen Satz sagen zur Therapie. Wir haben heute und gestern sehr viel von Therapie gesprochen, aber da ist ein wichtiger Fakt dabei verloren gegangen, das wollte ich noch mal kurz ansprechen. Und über die Phasenbestimmung des chronischen Belastungssyndroms einfach zu sprechen, dass wir ein System haben, was das nachvollziehen kann und eine Prognose, die ergibt sich dann aus dem allem. Schauen Sie das Thermogramm hier an. Hier unten ist weiter nichts dargestellt als die eigentliche, das ist das Messblatt, das ist die Dokumentation der thermischen Werte, die werden als Balkengrafik dargestellt. Also sehen Sie Temperaturen hier, entsprechend hier sind die Temperaturen aufgelistet und oben die einzelnen Messareale. Und so sehen Sie ganz einfach, dass dieses etwas kühler ist und wärmer. Sie sehen hier eine richtige thermische Struktur des Organismus. Und hier oben haben Sie das Reaktionsprofil. Das ist weiter nichts als subsumiert dargestellt, umgesetzt, was sich hier unten im Messblatt darstellt. Und wenn Sie jetzt hier drauf gucken, überwiegt eine Farbe. Der Mensch ist ja Gott sei Dank sehr gut visuell begabt. Sodass Sie hier sofort erkennen, dass es sich um ein regulationseingeschränktes bis schwaches System handelt. Weil Pink überwiegt und auch hier Rosa. Das sind hier die roten Werte und nochmals, das sind die paradoxen Werte. Also Sie sehen sofort, das ist ein hyporeaktiver Gesamtkomplex. Mit einem Blick, und das ist für Regulationstherapeuten eine ganz wichtige Aussage schon, kann man schon eine Stunde drüber referieren. Das ist das Gegenteil. Schauen Sie hier. Das ist ein überschießendes System. Sie sehen, hier wird mehr als über ein Grad an Regulation findet statt. Vielleicht noch einen Satz dazu. Die schwarzen sind die Erstwerte vor Kaltreiz und die roten sind die Zweitwerte nach Kaltreiz. Sodass Sie hier sehen, welche Regelstrecke das System zurücklegt. Und das ist natürlich für uns hier sofort eine Einschätzung, dass wir hier über ein hyperreaktives System sprechen. Und schauen Sie hier, hier ist ein chaotisches, hier ist alles drin. Das hat eine völlig gemischte Regulationsform hier. Das sind alle auch oberhalb der Bezugsachse, unterhalb warm, kalt. Hier ist die thermische Struktur so weit von der physiologischen Norm entfernt, dass wir eben einfach sagen, dieses System ist chaotisch. Wie wir den akut gestörten Bereich in unseren Thermogrammen ermitteln. Wenn ich die hilfreichen Damen bitten dürfte, mir jetzt das erste Thermogramm hier aufzulegen. Thermogramme lassen sich leider etwas sehr schwierig da an die Tafel bringen. Das ist ein Nachteil, weil da so viele Daten zunächst mal erscheinen. Aber da ist in dieser scheinbaren Unordnung ist eine sehr gute Ordnung drin. Schauen Sie, wir haben gesagt, der akut gestörte Bereich ist derjenige, in dem wir uns primär therapeutisch einmischen sollen. Und da gibt es verschiedene Marker. Wenn etwas akut gestört ist, dann sind das ja, erwarten wir ja inflammatorische Zeichen oder Randzeichen, sodass wir hier sofort in der Lage sind zu bestimmen. Wenn ich in der Thermografie eine Abkühlung physiologischerweise erwarte, aber Werte werden nach Kaltreiz wärmer, das ist das klassische Zeichen im Vorliegen von inflammatorischen Zeichen. Da haben wir gesagt, diese rote Farbe hier oder hier sind eben einfach die Zeichen der paradoxen Reaktion im Rumpf, denn dort wird es hier wärmer, sodass wir sofort im Bereich 4, also im Oberbauch, sehen, dass hier inflammatorische Zeichen sind und hier ist der akut gestörte Bereich. Hier haben Sie akute Stressoren sofort zu einem Zusammenbruch des Systems geführt. Und hier hat der Patient seine Beschwerden oder die Ursachen für seine Beschwerden. Also hätten wir hier eine Möglichkeit des Eingriffs. Das heißt, die paradoxe Reaktion als Zeichen der Inflammation. Aber wir haben ja nicht nur akute Formen der primär gestörten Bereiche, sondern wir sehen auch hier, dass wir in Bereichen akute Probleme haben, die eben nicht inflammatorische Zeichen setzen. Schauen Sie hier, hier haben wir von einem Chaos-Index von 5,5, der steigt an auf, kann ich vielleicht lesen, 8,3. Ein gewaltiger Anstieg unter Belastung. Eine völlige Dekompensation, während die anderen Werte hier alle kompensieren. Und wir haben hier Entzündungszeichen als ein Zeichen der Hyperreaktion, denn hier warten ja im Kopf, wie ich Ihnen eingangs sagte, eine Erwärmung und hier kühlen wir, abkühlen, erwärmen eben Werte, Hypererwärmung stärker als erwartet. Also haben wir hier eine Bestimmung für den entsprechenden akut gestörten Bereich, indem wir wissen, aha, hier müssen wir im Kopf anfangen. Denn was es jetzt ist, ist zunächst mal nebensächlich, das wollte ich Ihnen jetzt nur mal sagen, an Beispielen, wie wir das bestimmen. Und hier haben wir noch einen Bereich, hier sehen Sie jetzt eine Form, in dem wir sagen, aha, jetzt haben wir ja ganz einfach, hier sehen wir einen ansteigenden Chaosindex wieder hier von 3,9 auf 5,4, da haben wir ihn schon. Nein, wir haben im Bereich 5, im Unterbauch, im Darmbereich, 27% heißer werdende Werte. Also ist der heißer werdende Wert derjenige, der uns ja klar in der akuten Bestimmung natürlich den Weg im Körperbereich zeigt. Also hätten wir ganz klar eine Zuordnung hier zum Bereich 5 und würden eben sehen, dass wir hier im Darmbereich sanieren müssen. Übrigens zur Darmsymptomatik, das nur mal nebenbei, wir sehen sofort eine Lebensmittelintoleranz, wir sehen, ob eine Gärungs- oder eine Fäulnisdyspepsie da ist und sehen sofort eine Divertikulose. Wenn sie regulationsprägend ist, wir haben Divertikulosen, die werden als Nebenbefund gezeigt, die aber nicht regulationsprägend sind. Also auch das gibt es. Also dann würden wir uns auch zunächst mal darum nicht therapeutisch kümmern, sondern um andere Dinge. Das ist ganz wichtig. Okay, das wäre der akut gestörte Bereich und jetzt kommen wir eigentlich zur Domäne, nämlich zur Bestimmung des chronisch gestörten Bereiches. Da darf ich vielleicht ganz kurz dieses einmal abblenden, würde ich noch einmal bitte den Dienst. Könnten Sie nur mal runterklappen. Danke. Schauen Sie, der chronische Belastung, die starke, das ist ja das, was sehr schwierig zum Teil zu erkennen ist. Auch eine gute Herdanamnese kann es mitunter nicht ans Tageslicht bringen, weil zeitlich große Distanzen dazwischen liegen zwischen den ersten Insulten und so weiter. Wir haben eine ganz logische Abfolge in der Erkennung dieser chronischen Belastungsfaktoren. Als erstes muss ich fragen, ist denn überhaupt kann aufgrund des Thermogramms überhaupt ein Störfeld etabliert sein? Und was gehört zum Störfeld? Zum Störfeld gehört die Gesamtbelastung, zumindest der entsprechenden Seite, die Homolateralität, das haben wir angesprochen. Also muss ich in den Ellenbeugen Messarealen erkennen, dass sie die Retroeffektoren für die entsprechende Seite sind, ob in den Ellenbeugen Regulationsbelastungen sichtbar sind. Damit kann ich sagen, es ist eins vorhanden oder es ist keins vorhanden. Als nächstes fragen wir, auf welcher Körperseite ist das Störfeld vorhanden? Auch hier wieder der Blick auf die Ellenbeuge werden. Wenn die linke Ellenbeuge belastet ist, dann ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Störfeld links etabliert. Bekomme also einen entsprechenden Hinweis zur Seite. Und in welcher Körperetage wird dies in Ihrem Kopf und Rumpf getrennt, weil wir da andere Regulationsverhältnisse haben. Und wenn ich weiß, Kopf oder Rumpf, frage ich dann nochmal, wo im Kopf oder wo im Rumpf. Das heißt, ich komme dann sehr nah an den Körper entsprechend in den Bereich heran. Das wäre die Frage, die Abfolge für den Nachweis eines spezifischen Störfeldes. Also die Tonsille, der Appendix, die Impfnarbe oder so etwas. Werde ich unten, wenn ich mir nicht sicher bin, einen unspezifischen Störfeldnachweis machen kann, indem das Thermogramm mir nur sagt, jawohl, da ist ein Störfeld drin oder es ist keins drin. Ich muss dann weitersuchen. Also Sie sehen, wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, um an diese chronischen Belastungen, an die Starter heranzukommen, die ja zweifelsohne der Therapie zugänglich gemacht werden müssen, egal was wir für Spezifität in unserer sonstigen Therapie einsetzen. Wenn ich nochmal jetzt hier das bitten darf. Schauen Sie, das ist ein Standardthermogramm, wie wir sagen. Hier ist nur die Erst- und die Zweitscheibe, also schwarz vor und rot nach dem Kalthals. Und wenn man das jetzt sich anguckt, hier sehen Sie die Ellenbeugenwerte, EL-Abkürzung, beide Ellenbeugen reagieren praktisch nicht. Und wenn ich das sehen will, brauche ich nur hier oben reinzugucken, in die subsummierten, die werden nämlich viermal gemessen. Ich sehe also ein starres, beziehungsweise schon zum Teil aktiviertes System, in dem es heißer wird. Also haben wir hier regulationsstörenden Ellbeugen, können wir sagen, jawohl, Störfeld ist etabliert. Zweite Frage, wo ist es denn etabliert? Auf welcher Körperseite? Haben wir hier ein bisschen Probleme, weil wir nämlich beide Ellenbeugen hier als belastet ansehen. Aber wir sehen hier in der Nachmessung, dass eben hier auf der rechten Seite sich die Sache normalisiert, aber auf der linken Seite die Belastung steht, sodass wir hier die linke Seite besonders ins Auge nehmen würden. Und schließlich fragen wir, auf welcher Etage, Kopf oder Rumpf? Schauen Sie hier, da gucken wir hier in die Chaos-Indizes rein. Das sind subsummierte von Kopf und Rumpf. Wir sehen im Kopf von 2,4 auf 5,6 ansteigenden Chaos-Index. Das heißt, der thermische Reiz kann in der Kopfetage nicht beantwortet werden, während er im Rumpf von 5,2 auf 2 abfallend beantwortet werden kann. Also wo sind die chronischen Belastungen? Im Kopf. Weil dort die Ressourcen, die Leistungsfähigkeit so schlecht ist, darf ich mal sagen, dass eben einfach aufgrund der Vorschädigung, dass der einfache thermische Reiz nicht mehr beantwortet werden kann. Und wenn ich im Kopf jetzt weitersuche, dann habe ich den Kopfetage als solche, das ist hier inklusive bis T4, also die abführenden Halslymphe sind hier mit in der Berechnung integriert. Hier sehe ich im reinen Kopfareal keinen ansteigenden Chaosindex. Das heißt, der Kopf als solcher reagiert gut. Aber wir haben ja noch ein Sonderthermogramm drin, das ist die Zähne. Hier sehen Sie ansteigende Chaos-Indizes, also würden wir hier im Zahnbereich suchen. Sodass jeder, ob er nun Zahnarzt ist oder nicht, diese Dinge nachvollziehen kann und kann sie hier exakt verifizieren. Also Entschuldigung, das geht jetzt zurück. Wenn ich jetzt mal das nächste hier bitte mal auflegen darf. Und hier sehen Sie jetzt den Störfeldnachweis. Was wir hier jetzt gezeigt haben, ist Vermutung. Und wie führen wir den Störfeldnachweis? Ganz einfach, wir machen Neuraltherapie, denn Sie wissen, die Neuraltherapie ist kurzfristig in der Lage, ein Störfeld zu kompensieren. Oder Sie können auch einen Laser nehmen, der hat etwa die gleiche Wirkung. Und wenn ich jetzt eine Störfeldexploration an den Zähnen mache, das sehen Sie unten die grünen Punkte, dann weiß man genau, wo es erfolgt ist, dann sehen Sie auf einmal in der Drittmessung, die wird unmittelbar nach der Zweitmessung gemacht, der Patient bleibt also entkleidet sitzen und dann wird eine Neuraltherapie gemacht, wie auf einmal die Regulation hier aufgeht. Und um das Ganze abzurunden, ist ein Störfeldindex entwickelt worden für die Zähne, SI-Z, hier gibt es SI für den Appendix, für die Tonsillen, für die Kiefer. Eine entsprechende Software berechnet im Hintergrund aus den veränderten thermischen Werten einen Score, der ist hier 3,6 und das sagt mir, wie Sie mir jetzt mal glauben, ist ein multifokales Störfeld. Punkt. Da habe ich das ermittelt und dann kann ich natürlich hier meine entsprechenden therapeutischen Maßnahmen durch Störfeldentfernung im Zahnbereich geben. Oder wir können das Gleiche nochmal. Ich bin gut informiert. Ja. Okay. Dass wir Ihnen das nochmal kurz zeigen. Schauen Sie hier. Und jetzt. Das ist unüberhörbar. Auch hier fragen wir uns zunächst, kann ein Störfeld vorhanden sein? Schauen wir in das Regulationsprofil der Ellenbeuge. Sie sehen auch hier ein eingeschränkt regulierendes Gesamtsystem, was natürlich ganz klar zeigt, dass in den Ellenbeugen hier was los ist. Wir bestimmen die Etage. Auch hier ist es wieder der Kopf. Aber wenn wir jetzt hier reingucken, dann sehen wir, es ist ein bisschen runterrutschen, wenn es geht, dann ist das oben ein bisschen klarer. Dankeschön. Einen ansteigenden Chaos-Index im Kopfbereich, während hier im Zahnbereich keine ansteigenden Marker vorhanden sind. Also wäre jetzt hier ganz klar der HNO-Bereich angesprochen zur Differenzierung zum Zahnsystem. Und wenn Sie bitte jetzt nochmal das andere auflegen würden, dann achten wir sofort, was passiert denn nach der Störfeldexploration an den Ellenbeugen. Denn dort erwarten wir, dass hier sofort die Regulation aufgeht. Und schauen Sie allein hier nach der neuraltherapeutischen Intervention an den entsprechenden Stellen, an den Kieferhöhlen, sehen wir, dass die Gesamtregulation im Grunde genommen wunderbar aufgeht und hier die Kieferhöhle im Grunde genommen demaskiert worden ist. Auch hier sehen Sie es, SIK, Störfeldindex Kieferhöhle. Denn mein Programm weiß, wenn ich hier das anklicke, dass es die Kieferhöhlen angespritzt worden sind, sodass wir hier ein multifokales Störfeld auch haben, für wo die Kieferhöhlen mitbeteiligt sind. Das heißt also, ich muss weitere Störfeldexplorationen machen. Das ist ja multifokal. Einfacher wäre es bei monofokal. Dort geht die Sonne nach einem einzigen Störfeldentfernung auf. Dankeschön. Und jetzt zeige ich Ihnen noch mal ganz kurz für die Therapie. Also hier noch mal dieses Bild. Schauen Sie, wir erkennen sofort, was ist es? Ein hyperreagierendes System. Schauen Sie, wenn Sie darauf jetzt Ihre ganz normale Therapie setzen, überfordern Sie den Patienten bis zum Ende. Er springt ihn davon. Der kann ja nicht mehr reagieren. Das Angebot ist ja auch ein therapeutischer Reiz. Reiz ist Reiz. Also muss ich hier eine ganz andere therapeutische Schiene fahren, als ich es mit jemand anders mache. Ich muss individuell adaptieren. Nur ich muss einen Marker besitzen, der mir das zeigt. Und das zeigt die Gesamtreaktion. Hyper. Also, wenn ich dem sage, Sie müssen mal ein bisschen sportlich was machen, dann darf der nicht in den anaeroben Bereich kommen. Ich dürfte auch nicht mit einem Komplexmittel arbeiten. Ich müsste Einzelhomöopathie machen. Und wenn ich Akupunktur mache, müsste ich ordnungstherapeutisch wirksam werden, nicht stimulierend. Damit Sie die Unterschiede sehen, wenn Sie nochmal das andere auch, nur mal so, um eine Marge aufzuzeigen. Das andere wäre jetzt, und das bitte ich Sie ganz zu beherzigen, wir haben da ja unsere Erfahrung, Sie ja auch. Und das ist das Gegenteil, der Patient ist genau das Gegenteil. Den müssen Sie therapeutisch, ich darf es platt sagen, treten, damit er sich überhaupt von der Stelle bewegt, denn das ist ein starres System. Dort müssen Sie mit maximalen Reizen arbeiten, um das System wieder zur Bewegung zu veranlassen. Also hier müssen Sie ganz konträr verfahren, das heißt, die individuelle Therapie muss auf diese Art und Weise angesprochen werden. Und aus all diesen Thermogrammen heraus sehen wir natürlich, aufgrund der thermischen Struktur, wie weit sich der Patient von der physiologischen Vorgabe, warmer Kopf und kalte Füße, also eine thermische Treppe haben wir in uns aufgebaut, die etwa halbgradmäßig vom Kopf zum Fuß geht oder bis zum Rückenunterbauch. Je weiter er sich davon entfernt hat, je höher ist der Morbiditätsgrad. Und danach geschieht automatisch die Klassenzuordnung zu den chronischen Belastungssyndromen. Und damit kann ich auch den therapeutischen, den biologischen Schnitt definieren, sodass ich damit zu einer verlässlichen Prognose komme. Und wenn Sie mir vielleicht jetzt nochmal gestatten, das Letzte zu zeigen, Dankeschön, dann möchte ich die Zeit nicht überschreiten. Wir sagen ganz einfach, dass die Thermografie, die Computerregulationsthermografie, eben einfach beschriebene Regulationspatterns, beziehungsweise alle Dinge sehen, im wahrsten Sinne des Wortes sehen, sodass wir hier also ein Supersystem haben, was nicht invasiv ist, was sogar delegierbar ist in der Messung für den Mitarbeiter in der Praxis. Und wir sagen, es ergänzt sich über alle Fachbereiche von A bis Z, also vom Augenarzt bis zum Zahnarzt, lässt es sich regulationstherapeutisch super einsetzen. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz viel für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Einblick geben, was wir machen. Danke.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Ullmann, auch für Ihre ganz exakte Zeiteinhaltung. Ich darf jetzt für ein paar Minuten noch die Diskussion eröffnen, bevor wir alle uns stärken gehen. Ich darf Sie weiter, die Frau Bergmann.
Danke für den wirklich hervorragenden Vortrag und von der Einführung der Demokratie. Eine Frage nur bezüglich der Seitenkonkordanz. Uns ist immer wieder aufgefallen, sobald die Wirbelsäule nicht betroffen ist, kann es sehr häufig sein, dass die Seitenkonkordanz aufgegeben wird und wir sozusagen das bestimmtermaßen kontralateral haben.
Ja.
Vermutlich aber, dass Sie das anhand der Ellbogen
ganz genau
gefunden haben.
Ja. Darf ich dazu einen Satz sagen? Ich danke Ihnen, dass Sie mich darauf aufmerksam machen, aber das ist in der Komprimierung liegt auch der Wegfall. Wir sehen ganz klar bei einer Achsenskelettblockierung, egal wo sie ist, etagenförmig, dass wir in den Erstwerten, also in dem Erstwert, den wir erfassen, die Seitendifferenzen da sind. Das ist das Kuriose. Das heißt, dass aufgrund der Zug- und Druckspannung, die ja der Körper versucht, ja immer gerade zu stehen, dass er dadurch minder durch Blutungen auf den Druckzonen steht, sodass immer Seitdifferenzen entstehen im Iliosakralbereich, im Musculus pectoralis Bereich, in der HWS-Bereich bis in das Kiefergelenk. Und für die Zahnärzte ist es natürlich super zu erkennen mit ihren gnadologischen Fehlentscheidungen, dass sie wissen, die Gnadologie müsste sich eigentlich von unten her, vom Becken her orientieren. Wenn da alles stimmt, dann kann er oben mit seiner Schiene arbeiten. Und wenn er von unten schief ist, als letztes die Schiene. Also ich brauche auch hier einen therapeutischen Zugang.
Deswegen sagen
wir
immer, vergesst es auf die Wirbelsäule nicht.
So ist es. Manualtherapie, ganz klar.
Und auch in der Diagnostik.
Ja.
Bezüglich Störfeldtherapie, wenn Sie dann genauer schauen, möchte ich nur noch daran erinnern, dass man eine gute Vor-Screening-Diagnose über die Palpation, werden Sie wahrscheinlich auch machen, mit nur sozusagen noch.
Also wir machen das über die adlerschen Druckpunkte, wenn Sie das ansprechen, nicht? Okay,
ja, ja. Und auch das, glaube ich, hatten Sie gesagt, es kommt nie ein Starter allein, sondern das Mühsame ist, die Starter hintereinander
so
aufzubilden.
Ja.
Und die individuelle Ausgangslage ist
ja, ja, ganz klar.
Wie messen Sie die Temperaturen, dass Sie an so vielen Orten ist das gleichzeitig oder in einer bestimmten?
In einer Abfolge, Frau Kollegin. Wir beginnen mit dem Gesichtsthermogramm, das ist auch Zahnthermogramm dazu. Der Kopf wird ja immer entgleitet getragen, sodass Sie die Zähne nehmen können, alle Kopfparameter abgreifen können, bis zum Manubrium Sternum. Dann zieht der Patient aus. Und Sie nehmen die restlichen 30 Punkte in einer Minute. Das ist ein elektronisches Thermometer, was auf die Messareale senkrecht aufgeführt wird. Das erfasst irrsinnig schnell die Temperatur. Klack, 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 haben Sie die Messareale alle erfasst. Und dann geht der Patient in die Regulation über. Er geht 10 Minuten mit entblößtem Oberkörper und die Hose runter und Slip kann er anlassen, das ist nicht so schlimm. Beginnt die thermische Abkühlung. Das ist doch thermischer Reiz, ganz normal. Bei Zimmertemperatur 22 Grad reicht völlig aus. Und dann nach 10 Minuten beginnt dann der zweite Gang nach Abkühlung. Und dann haben Sie das Standardthermogramm, Erst- und Zweitschreibung. Denn das ist ja der Weg, das ist ja die Interaktion zwischen der Schädigung in der Matrix und der thermischen Resultante, die dann herauskommt. Ne, je stärker die Vorschädigung, je schlechter ist die Regulation. Sprich hier die Temperatur. Und das ist genau das, was man hier diagnostisch machen kann, aufgrund der segmentalen Gliederung. Denn Es ist überall ein intestinaler Anteil mit enthalten im Segment, das wissen wir, sodass also dort chronische oder inflammatorische Zeichen, je nachdem, es eben einfach bis auf die Kutis durchlaufen. Und dort wird bitte dann nur gemessen.
Das heißt, Sie haben einen alleinigen Reiz nur durch das Ausziehen? Durch
genau. Jawohl. Ja. Ja.
Noch eine Frage bitte?
Ich will nur ein ganz amüsantes und interessantes Detail dazu erbringen.
Heute bei Hildegard von Bingen einen Vortrag, die hat, beschreibt nämlich beim Aderlass in der Ellenbeuge drei Venen. Die Kopfvene, die Herzvene und die Lebervene, also Bauch, Brustraum, Kopf. Das hat mich jetzt erinnert, die Messung an der Ellenbeuge. Offensichtlich besteht da eine gewisse Verdichtung der Projektion. Das darf hat man im Mittelalter schon gewusst.
Ja. Ich darf das mit einem Satz vielleicht erläutern. Sie wissen, dass 70% der im Menschen entstehende Wärme über die Adern abgeführt wird. 70% wird abgeführt. Wir gehen ein paar bisschen sehr überschwänglich mit unserer Körpertemperatur um. Das heißt, die Durchblutung der Kubitalbereiche ist direkt proportional mit diesem Funktionismus abzuführen. Das heißt also, die Blockade der Ellenbeuge in der Thermik entspricht der Belastung der Gesamtkörperhälfte. Rebeffektoren für die gesamte Körper, also linksseitig, wissen, der Mensch hat zwei Seiten. Das können Sie da exakt darstellen.